Das ist der zweite Teil der Podcast-Trilogie Ich will da mal weg nach Bali. Im ersten Teil sprach ich mit Julia Starke und Omer Dutu über grundlegende Dinge wie die Vorbereitungen in Deutschland, den rechtlichen Unterschied zwischen tatsächlichem Wohnsitz und einer Briefkastenadresse, den Besonderheiten beim Auswandern mit Kind oder die Vielzahl der Visaarten für Indonesien. Im zweiten Teil sprechen wir nun unter anderem über den Straßenverkehr, das Gesundheitssystem oder über Immobilien und die Besonderheit bei Grundbesitz auf Bali bzw. in Indonesien. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösungen für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung und Auslandsbeschäftigung anbietet. Brauche ich sonst noch irgendwas? Brauche ich irgendwelche Versicherungen, wenn ich da jetzt meinetwegen 2 Jahre oder sagen die, du hast Geld, das ist okay und danach kannst du 2 Jahre
leben? Ja, genau. Also hier gibt es keine Versicherungen. Ich habe vor kurzem einen Roller mir gekauft und dann habe ich den Verkäufer gefragt wegen Versicherung und der hat mir wirklich angeguckt, als wäre ich irgendwie total ballerball. Und dann meinte er, also Versicherung hat er noch nie irgendwie was davon gehört für einen Roller und wenn, dann muss ich halt mal im Internet schauen, so ungefähr. Also das gibt es hier nicht. Also keine Haftpflicht, keine sonstigen Versicherungen. Wobei fast alle Auswanderer, die ich kenne, haben halt freiwillig zumindest eine internationale Krankenversicherung. Aber es ist nicht vorgeschrieben, dass man das hat.
Und mit dem Roller, wenn der sagt, im Internet, hast du im Internet mal geschaut, gibt es denn überhaupt dann so quasi Rollerversicherungen oder Kfz-Versicherungen indonesienmäßig oder?
Es gibt anscheinend schon was, aber ich habe mich da jetzt nicht näher damit beschäftigt. Meistens wird das, anscheinend holt man nicht die Polizei, was ich so gelesen habe, sondern klärt das untereinander. Und ja, musst halt zahlen oder wenn du nicht zahlen kannst, dann hast du ja Pech gehabt.
Und wie ist denn der Straßenverkehr, wenn du bist Rollerbesitzerin, du fährst mit Sicherheit damit auch durch den indonesischen, balinesischen Straßenverkehr. Wie muss ich mir das vorstellen?
Chaotisch. Also es gibt keine Regeln. Jeder fährt einfach, wie er fahren will. Ich habe tatsächlich geschaut jetzt mal vor kurzem, weil ich bin halt doch deutsch und manchmal macht mir das wahnsinnig, wenn die einfach, keine Ahnung, die Straße so blockieren, dass halt ein Stau entsteht, wo du sagst, Mensch, lass halt den vorbeifahren oder bleib halt stehen bei der roten Ampel, dann können die anderen fahren und es staut sich nicht alles in der Kreuzung. Da habe ich extra nachgeguckt, ob es denn hier so ein Verkehrsgesetz gibt und es gibt's. Und die offiziellen Regeln sind anscheinend relativ ähnlich wie in Deutschland. Also, dass man an der roten Ampel stehen bleibt, ist eigentlich vorgeschrieben, aber es hält sich halt niemand dran. Also, die fahren einfach wild und es funktioniert aber trotzdem. Also, ich habe noch keine allzu schlimmen Unfälle gesehen. Man arrangiert sich. Also, die kommen dir auch auf deiner Straßenseite entgegen. Du musst halt gucken und mit dem Verkehr irgendwie mitfließen.
Ah, okay. Und ist das
so? Ich habe mich früher nicht getraut zu fahren, aber das war auch, wir waren eben während Corona schon hier und da war ja nichts los und da habe ich angefangen. Und dann habe ich halt langsam, je mehr Touristen wieder kamen, konnte ich mich daran gewöhnen, dass der Verkehr halt immer crazier wurde. Aber ich würde es niemandem empfehlen, der nicht Roller fahren kann und noch nie in Asien im Verkehr war, dass er hier ankommt und sofort losfährt.
Spannend. Jetzt sind wir schon auf Bali quasi. Ich sagte, wir teilen das so zweiteilig, das ist perfekt. Jetzt sind wir schon quasi angekommen und fahren sogar schon. Oder im Kopf wissen wir schon, man kann da auch fahren, es gibt eine Straßenverkehrsordnung, hält sich nur keiner dran. Funktioniert aber trotzdem.
Ja.
Weil du auf Bali angekommen bist, die sprechen alle Englisch dort, oder? Muss ich irgendeine Sprache können?
Also in den Touristenorten sprechen die alle Englisch, aber wenn man außerhalb der Touristenorte ist, gibt es viele Gegenden, wo die einfach nur Indonesisch oder halt Balinesisch sprechen. Also Indonesisch ist quasi Hochdeutsch und Balinesisch ist der Dialekt. Jede Insel hier hat seine eigenen Dialekte in Indonesien. Und genau, also wenn man außerhalb der Touristenpfade unterwegs sein möchte, empfiehlt es sich schon, zumindest ein paar Brocken Indonesisch zu sprechen. Das ist auch leicht. Das ist vom Niederländischen beeinflusst, weil Indonesien niederländische Kolonie war. Das heißt, viele Wörter sind sehr ähnlich. Man schreibt es auch ganz normal wie bei uns. Es ist auch von der Grammatik, wenn man was im Plural sagt, sagt man es zweimal. Zum Beispiel Kind ist Anak und Anak ist Kinder. Und es ist, ja, die haben auch keine Form für Zeit. Das ist tatsächlich was im Mindset so ist und auch in der Sprache. Also die haben keine Vergangenheit oder so. Die sagen halt, ich gehe zur Schule morgen, ich gehe zur Schule gestern, ich gehe zur Schule heute. Aber es gibt keine so Präsens, Past Tense oder.
Das macht es ja einfach. Also, wenn man es im Kopf einmal drin hat, im Vergleich zu den Zeitformen, die wir in Deutschland haben,
Ja.
also ist das schon, ist es einfach. Ah, okay. Irgendwie lang, also ich gehe davon aus, du kannst es also dann jetzt schon balinesisch?
Also, ich kann Indonesisch immer mal mehr, mal weniger. Wir hatten meine Gärtnerin, die nur Indonesisch konnte und kein Englisch, mit der kam ich klar. Wenn die aber dann zu schnell reden oder die kürzen da ganz viele Wörter ab, dann wird es schwierig. Und ich spreche tatsächlich mit den meisten Englisch. Also die kommen da oft gar nicht auf den Gedanken, mit mir Indonesisch zu sprechen, wenn jetzt in einer Kaffee oder so, sondern das ist einfach, die sehen, du bist weiß, dann reden die Englisch mit dir. Und das, also ich komme durch, ich kann mir was zu essen bestellen, ich kann am Weg fragen und so, aber im Alltag spreche ich Englisch hier.
Gut, also man kommt mit Englisch zumindest gut durch auf
Ja.
Bali, ist richtig raushöre. Das ist
Es
ja schon mal
ist
gut.
also
Also
zum Beispiel irgendwelche Verträge. Ich habe jetzt hier das Haus, unser Haus für 5 Jahre gemietet und die haben mir den Vertrag in Indonesisch und Englisch ausgestellt. Also das ist kein Problem, dass du irgendwelche Verträge dann in Englisch bekommst oder bei irgendwelchen Behörden, dass du es auch auf Englisch hast. Das ist soweit ganz easy.
ah, das ist schon mal gut. Jetzt hört's, ne? Behörden und Haus ist schon mal gut. Das sind genau die nächsten Fragen, die auch stellen wollte. Wenn du jetzt entschieden hast und wo du entschieden hast, okay, ich bleibe jetzt auf Bali, ich will jetzt hier länger bleiben, musst du dich da bei den Behörden irgendwie anmelden und sagen, ich bleibe jetzt hier, ich will jetzt hier auch ein Haus erwerben zum Beispiel oder mieten offensichtlich?
Also ja, der Vermieter muss einen anmelden. Du musst immer gemeldet sein, selbst als Tourist musste ich das Hotel bei der Polizei von dem Stadtteil anmelden. Und auch wenn du jetzt länger hier irgendwo bleibst als Mieter, muss dich der Vermieter anmelden. Da muss ich aber nicht hingehen, der geht hin und regelt das irgendwie. Da kriegst du einen kleinen Schein, den kannst du halt vorzeigen, falls mal irgendjemand kommt und guckt. Aber ich habe jetzt offiziell bin ich wohnsitzlos. Also ich habe keinen Wohnsitz hier, sondern ich miete halt hier.
Und war das einfach, das Wohnung, Haus finden oder wie sind denn da also ich vermute, in den Touristen Hochburgen wird es wahrscheinlich teuer sein. Gehe jetzt mal von aus.
Ja, genau, also ich bin jetzt schon lang hier. Als wir angekommen sind, waren die Preise total günstig. Denn mein erstes Häuschen, das war ein ganz kleines Häuschen, ein Zimmer, Bad und so ein Wohn-, Küch-, Kochbereich draußen mit Garten, da haben wir im Monat 200 € bezahlt. Es war ganz neu, also wirklich schön, aber halt mini klein und günstig. Und mittlerweile würdest du für das Haus wahrscheinlich um die 800-900 € bezahlen. 800 € wahrscheinlich. Also die Preise sind massiv angezogen, gerade in den Touristengegenden, für Häuser, die halt für die Touristen gebaut sind. Das muss man hier ein bisschen unterscheiden. Es gibt so klassische einheimischen Häuser. Da ziehen normalerweise keine Touristen ein, weil du halt keinen Pool hast. Es ist halt von der ganzen Ausstattung her einfacher, simpler. Oder diese Villen, die man halt auf Instagram sieht, alles weiß getüncht und offen und genau. Und diese Touristenvillen sind sehr teuer geworden in den letzten Jahren und die einheimischen Häuser halt nicht. Und ich habe jetzt einfach vor 2 Jahren beschlossen, in so ein einheimischen Häuschen zu ziehen, wo wir im Jahr, ja, je nach Wechselkurs, um die 3.800 € im Jahr bezahlen für 4 Zimmer, 2 Bäder, Garten.
Okay, das ist ein guter Preis. Aber wenn ich
Ja.
so mieten, kannst du auch was kaufen oder geht das nur für Indonesier?
Doch, also als Privatperson kannst du hier nicht kaufen. In Indonesien ist es so, dass Ausländer keinen Grundbesitz erwerben dürfen. Ich glaube, das ist fast überall in Asien so. Ich weiß es auch von Indien, dass man eigentlich hier nirgends als Ausländer tatsächlich ein Grundstück kaufen kann. In Indonesien gibt es seit ein paar Jahren die Regelung, dass du eine Firma gründen kannst und die Firma kann dann das Grundstück besitzen. Das gehört dann immer noch
Okay.
nicht dir, aber solange du diese Firma hast und die unter dir läuft, bist du quasi der Besitzer von diesem Grundstück. Ich werde ein bisschen vorsichtig. Ich habe in den letzten Jahren so viele Sachen erlebt, dass die immer wieder die Gesetze ändern, die Visavorschriften, alle möglichen Regeln, dass ihr Freunde habt, die haben hier Häuser gebaut und sind dann wieder zurück in die Schweiz und wollten das Haus dann vermieten. Und die hatten es ursprünglich auch so drin, dass sie es vermieten können, aber da hat sich irgendwas geändert und die dürfen halt jetzt keine Mieter in das Haus reinholen.
Ändert sich, also wenn ich jetzt gerade hier, also ändert sich Gesetzeslage häufiger in
Ja,
Indonesien oder ja?
ja.
Okay.
Also alles vom Visum, also die Visa-Regeln ändern sich ständig, halbjährlich fast. auch wie man dann, also das Visum, normalerweise ist es so, wenn ich ein neues Visum bekomme, muss ich einmal zur Immigration, Fingerprints und Foto. Das war, als wir das Visum beantragt haben, letztes Mal nicht so. Einen Monat später war es wieder so. Also es ändert sich alles ständig hier. Und eben auch die Gesetzesregelungen, gerade was den Grundbesitz betrifft.
Ja, also das ist auch ein Thema, da muss ich das Ganze auch recherchieren. Aber das ist auch gar kein Thema, was nur von Indonesien kommt. Also das ist eine Tendenz auch weltweit, dass Privatpersonen niemals das klassische und lebenslängige Eigentumsrecht am Grund und Boden erwerben dürfen. So, das ist nicht nur da das Thema, sondern ich kenne auch viele Länder, die das auch so machen. Also man hat irgendwie so eine Art entweder Pacht oder Nutzungsrecht für 20, 30 oder 50 Jahre. So, als ausländische Person in ganz vielen Ländern dieser Welt, man kann kein Eigentumsrecht haben, nur die Einheimischen. Wenn man aber dann ein Unternehmen, und das ist auch, deswegen wollen die auch die Leute dahin locken, wenn man dann auch sagt, ich habe ein, sagen wir mal, das deutsche Modell, ich habe hier eine GmbH, und man kann dann auch als Unternehmen sein Immobilien oder irgendwie sein, was auch immer man da kaufen will, auch erwerben, Grundstück erwerben, und aber dann ist man aufs Tableau, das heißt, man hat auch irgendwie als GmbH auch diese ganzen Verpflichtungen als Unternehmen, diese ganze Verpflichtung. Und dann weiß natürlich das Land, auch hier in Bali, wer hier was erworben hat und diese ganzen Steuer, die man auch dort entrichten muss. Das passiert hier in Deutschland auch. Das, was hier in Deutschland auch. Man hat natürlich auch, das höre ich auch sehr oft von einigen Mandanten, die dort leben, die sagen, boah, ey, das ist ja irgendwie, ja, das ist, ich glaube, das ist das Gefühl, was man dann hat, weil das ist kompliziert. Man hat selbst keinen Überblick mehr. Das heißt, man muss immer Fachleute vertrauen, die dann auch sagen, hier in Deutschland gibt es auch in der Rechtsprechung jeden Tag was Neues. Auch da haben wir nicht einen Überblick. Ja, also in Indonesien weiß man auch, die tun alles, um ausländische Investoren ans Land zu ziehen. Deswegen werden auch Gesetze auch zu Vorteil. Ja, also das muss man dann zum Vorteil der ausländischen Person auch gemacht. Aber ja, natürlich. Kommt es auch vor, dass man irgendwie jeden Tag was anderes macht, aber es ist überall so.
Hast du Behördenerfahrung? Wie ist das im Vergleich zu Deutschland? Also ist das da, geht man einfach hin oder macht man alles, du hast vorhin erzählt, fast alles digital und sowas? Oder ist es schon ein sehr digitales Land?
Also es läuft hier fast alles über WhatsApp. Also du kannst hier alles, eigentlich Arzttermine, alles über WhatsApp, teilweise mit den Behörden die Termine, es läuft alles über WhatsApp. Aber so zur Immigration und so, wenn du irgendwas brauchst, musst du eigentlich schon persönlich hin, außer du hast halt eine Agentur, wie ich. Bei mir macht das alles der Visa-Agent. Und da läuft es auch elektronisch. Also der hat meinen Pass, dem habe ich auch den Pass per WhatsApp ein Foto geschickt und meine ganzen Dokumente per E-Mail oder WhatsApp und dann kümmern die sich um alles.
Du hattest gerade schon du hast per WhatsApp läuft da alles, auch mit Behörden zum Beispiel, oder auch Arzttermine, wo ich natürlich frage, wie ist denn das Krankensystem mit, sage ich mal, auf Bali in Indonesien? Also bekommt man leicht Arzttermine? Gibt es überall Fachärzte oder gibt es sowas wie Ärztehäuser oder wie ist das?
Also die Arzttermine kriegst du relativ leicht eigentlich am gleichen Tag. Die entschuldigen sich, wenn du am nächsten Tag erst den Termin bekommst. Also das ist dann für die schon total schlimm, wenn die dir nicht am gleichen Tag einen Termin geben können. Und normalerweise gehst du tatsächlich ins Krankenhaus. Also alle Ärzte arbeiten tagsüber im Krankenhaus und manche haben eine eigene Praxis, die dann abends geöffnet ist. Also wenn du zum Arzt quasi in dessen Praxis kommst, dann ist es meistens erst ab 18, 19 Uhr. dann kannst du den halt dort treffen. Ansonsten gehst du einfach ins Krankenhaus und dann schicken die dich halt zu wem immer du da musst an Facharzt.
Ah, okay. Und ist das Gesundheitssystem mit unserem vergleichbar oder wie ist das?
Nee, also ich würde es so vergleichen, dass das vielleicht so war wie in Deutschland in den 80ern oder 90ern. Also es ist schon alles da, aber wenn man so reingeht, so von der Optik her, ist es halt im Vergleich zu Europa oder Mitteleuropa einfach ein bisschen Wald. Also es sieht ja einfach von den Farben her so Beige-Töne und die Geräte, du denkst so, aber es funktioniert alles und es gibt jetzt seit diesem Jahr, ich glaube, dieses Jahr hat ein neues internationales Krankenhaus aufgemacht, gleich bei uns ums Eck. Und die scheinen wirklich internationale Technik zu haben. Die haben ja alles vom MRT zum CT, also alles an neuester, modernster Technik. Und ja, also ich war hier schon im Krankenhaus. Ich hatte einmal Dengue und musste ins Krankenhaus und einmal eine OP und musste ins Krankenhaus. Und beides ist super gelaufen. Bei dem Dengue-Fieber war ich in einem Local Hospital, also so wirklich die Einheimischen hingehen, die teilweise, glaube ich, ja keine Versicherung haben, weil das bei mir, glaube ich, ums Eck auch ist. Und weil die Dengue, Fieber und so Krankheiten, die halt hier vor Ort typisch sind, die kann jeder behandeln. Da brauchst du nicht irgendeinen Spezialisten, sondern da ist jedes Krankenhaus drauf eingestellt, das haben die tagtäglich. Aber für die OP war ich in einem internationalen Krankenhaus und das war alles gut. Also wie gesagt, vom Einrichtungsstil ein bisschen veraltet und so, aber es ist alles gut gelaufen, die haben alles gut gemacht, vielleicht ein bisschen von der Technik her würde man das vielleicht in Deutschland, hätte man das so laparoskopisch oder wie das heißt, operiert und die haben halt einen Schnitt gemacht, aber es ist alles okay.
Und wie ist es mit dann Versicherung? Du hast gesagt, also Auslandskrankenversicherung sollte man haben. Zeigst du da einfach deine Auslandskrankenversicherung hin und dann bist du einfach safe oder musst du da erst bezahlen? Dann, oder wie läuft es da bei denen?
Das kommt aufs Krankenhaus an tatsächlich. Also werde das bei meinem Dengue-Fall, die habe ich mit der Versicherung telefoniert, bevor ich ins Krankenhaus bin. Und die meinten, kein Problem, ich soll ins Krankenhaus fahren und die schießen das vor. Also soll ich den Kontakt herstellen mit dem Krankenhaus und dann machen die das. Und das Krankenhaus hat dann gesagt, sie machen nur mit einer einzigen indonesischen Versicherung Verträge und alle anderen, da muss ich erst in Vorkasse gehen und muss das halt dann mit meiner eigenen Versicherung abrechnen. Aber die meinten, ihr könnt halt ins internationale Krankenhaus fahren und dort würde dann das gehen mit der Versicherung. Aber ich war da einfach zu schwach und habe dann gesagt, ich zahle es jetzt erstmal selber und dann habe ich es halt erstattet bekommen im Nachgang. Und die machen auch nichts ohne Geld. Also ich kenne wenige, aber ich kenne ein paar Familien, die keine Versicherung hier haben, keine Krankenversicherung. Und bei der einen Familie hat sich der Junge den Arm gebrochen, so dass der irgendwie operiert werden musste und die operieren den nicht. Auch beim Blinddarm und so, die operieren dich nicht, wenn du das Geld nicht hast.
Okay, das ist auf jeden Fall mal sinnvoll, eine Versicherung zu haben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig, weil die machen nichts. Die lassen dich liegen.
Das System in Indonesien hat sich irgendwie in den letzten Jahren hat sich sehr stark entwickelt. Das muss man auch dazu sagen. Man muss auch dazu sagen, dass wir da auch zwei parallele Systeme haben. Das heißt auch die nationale Gesundheitsversorgung für die Einheimischen und auch parallele private Versorgung durch Kliniken und privaten Krankenhäuser. Das heißt, wenn man vom Gesundheitssystem spricht, dann muss man beide Versorgungssysteme ja auch ansprechen. Das ist auch wichtig. So, und wenn wir jetzt unser Fokus auf Auswanderer richten, klar, Auswanderer können nie die staatliche Versorgungssysteme nutzen, weil natürlich, wenn man aus Deutschland kommt, denkt man irgendwie an zum Beispiel an die Versorgung von in den Jahren 70er in Deutschland. Das will man auch nicht haben. Das heißt, viele Auswanderer dorthin, die nehmen ja eine internationale Krankenversicherung mit. Das würde ich auch empfehlen. Und dann hat man auch diese ganze Problematik der, ich muss in Vorleistung treten, sonst kriege ich keine Behandlung. Wenn man privat versichert, wenn man eine Auslandskrankenversicherung hat, dann werden auch solche Themen oder Fragen geklärt. Wenn ich ärztliche Leistung brauche, dann ist meine Versicherung gefragt, vorher eine Kostenübernahmeerklärung dorthin zu schicken, dann kriege ich meine Behandlung. Das ist die schönste Seite für Auswanderer. Wer keine Versicherungsschutz aus Deutschland mitgenommen hat, natürlich muss man da in Vorlassung treten, weil diese Versorgung kostet Geld. Man kann da nicht irgendwie erwarten, dass man auch sofort die Leistung bekommt, weil man dort Urlaub macht. Das läuft nicht. Also das System ist so lange gut, wenn man die richtige Krankenversicherung dann hat. Wollte ich nicht sagen.
Wie ist denn allgemein so das Sozialsystem dann? Weil das denkt du hast, man braucht keine Versicherung abschließen, jetzt kriegst du gerade Krankenversicherung. Wenn du kein Geld hast, dann machen die nichts. Gibt es allgemein so ein Sozialsystem in Indonesien, Bali, Rente, Pflege, was weiß ich?
Nein, also das ist hier so, dass die Familie sorgt. Die leben auch alle im Familienverbund. Also da wohnen Großeltern, Onkel, Tanten, alle zusammen. Und die sind halt dann füreinander verantwortlich. Das ist ja mit der Rente. Also du brauchst einen Sohn, weil der lebt im Alter bei dir und der versorgt dich. Und wenn du jetzt nur eine Tochter hast, ist es schwierig, weil halt kein Sohn von anderen Familien zu dir normalerweise einheiratet. Außer eine andere Familie hat vielleicht 3, 4 Söhne und dann ist das okay. Aber dein Sohn ist die Altersvorsorge, dein Sohn und dessen Frau. Und das System kippt aber auch langsam. Also es ist ja hier, dass neue Medien ankommen, die Kids sitzen am Computer. Ich habe letztens mit einem Taxifahrer gesprochen und der meinte, sein Sohn ist halt jetzt schon 35, aber der spielt halt nur, der fliegt ja irgendwie nach Singapur und Malaysia zum Zocken und hat halt keine Familie und hat halt keinen Bock zu heiraten und dann kippt halt das System und der muss halt jetzt im Alter noch Taxi fahren, weil der Sohn halt einfach nicht das Geld ran schafft, dass er die Familie versorgt.
Wo du gerade sagst, Zocken und Internet und sowas. Wie ist denn die Infrastruktur, also Internet-Online-Infrastruktur?
Sehr gut. Also du hast hier eigentlich überall WLAN. Du kannst in jetzt Kaffee gehen, du kannst unterwegs, hast du viele Plätze, wo du kostenlos WLAN hast. Die Geschwindigkeit ist gut. Das ist auch ein Grund, warum halt so viele digitale Nomaden tatsächlich nach Bali kommen, um hier zu arbeiten, weil das funktioniert. Es gibt da ganz selten Stromausfälle oder dass irgendwie, ja, dass hier irgendwie mal was ausfällt oder so. Es kommt manchmal vor, aber in der Regel nicht. In der Regel funktioniert das alles gut. Also es ist alles sehr modern, das glaubt man nicht. Aber ja, zum Beispiel beim Bezahlen, das läuft alles bargeldlos, das meiste. Teilweise nur bargeldlos oder nur mit dem Handy. Also das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe halt meine Kreditkarte, aber ich bin alt. Ja, das mit dem Handy zahlen nicht. Und da, ich war letztens irgendwo, da ging es nicht an. Ah ja. Meine Tochter wollte eine Tanzstunde ausprobieren und da konnte man halt so eine Probestunde, da konnte man nur mit dem Handy bezahlen. Und dann musste ich halt dann, irgendwann haben sie dann doch Bargeld angenommen, aber das war unter Protest.
Sehr schön. Obwohl du gerade von deiner Tochter erzählst, wie ist denn das Bildungssystem in Bali? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das Schulsystem?
Weigeteilt. Also es gibt quasi ein Schulsystem für die Einheimischen, da gehen aber wirklich eigentlich nie Ausländerkinder hin. Ich habe das im Kindergarten ausprobiert, dass ich meine Tochter in einem einheimischen Kindergarten wollte ich anmelden damals und die haben gesagt, sie nehmen keine Ausländerkinder. Also das nur für die Einheimischen. Ich nehme an, das wird staatlich einfach bezahlt und wenn du halt hier nicht irgendwie Teil des Staates bist, kein Indonesier, dann hast du da keinen Anspruch. Aber dafür hat sie halt eine ganz große, einen Riesenmarkt an alternativen Schulen und Kindergärten entwickelt, also internationale Schulen aller Couleur, von irgendwie
Das war der zweite Teil der Podcast-Trilogie Ich will da mal weg nach Bali. Im dritten und letzten Teil geht es unter anderem um das Bildungssystem, die Allgegenwärtigkeit von Erdbeben und Vulkanausbrüchen, einen einzigartigen Feiertag in vollkommener Stille oder die Mentalität der Balinesen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösung für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung oder Auslandsbeschäftigung anbietet.